Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Abendprogramm des Evangeliumsrundfunks. Wir freuen uns, dass Sie die Sendung eingeschaltet haben und wünschen Ihnen eine ruhige halbe Stunde zum Zuhören. Über drei Ereignisse von weltgeschichtlicher Bedeutung wird Dr. Gerhard Bergmann aus Halver zu Ihnen sprechen. Drei Ereignisse und daran hängt die Weltgeschichte.
Krieg und Frieden ist wahrhaftig eine entscheidend wichtige Sache. Oder ist das nichts, wenn wir pro Jahr weltweit 800 Milliarden D-Mark allein für Rüstung ausgeben? Eine Summe, mit der wir alle Not in der Welt sozusagen spielend beseitigen könnten. Oh ja, daran hängt Entscheidendes. Und doch müssen wir leider einen Wahnsinn des Wettrüstens feststellen. Frage: Genügen angesichts dessen bloße Appelle an den Menschen zu einem Frieden ohne Waffen? Hängt daran die Weltgeschichte? Hängt daran ihr und mein Leben? Oder denken wir jetzt einmal an die soziale Frage. Bestimmt eine eminent wichtige Frage. Im 19. Jahrhundert hat sie Europa bewegt. Im 20. Jahrhundert ist die dritte Welt stark von ihr betroffen. Und doch, es geht noch um mehr als um Brot und einen satten Magen. Denn selbst bei vollen Tischen können unsere Seelen hungern. Also bitte, woran hängt denn die Weltgeschichte? Woran hängt ihr und mein Leben? Ich sage es rundheraus. Die Weltgeschichte und ihr Leben hängen an drei Ereignissen, die alle anderen an Bedeutung überragen. Diese drei Ereignisse sind: erstens die Menschwerdung Jesu, zweitens der Opfertod Jesu, drittens die Auferstehung Jesu. Frage, liebe Hörerinnen und Hörer: Warum überragen diese Ereignisse denn die anderen Ereignisse der Weltgeschichte? Und warum hängt denn unser Leben daran? Darauf in gedrängter Kürze folgende Antwort: Die Geburt Jesu ist nicht gleichzusetzen mit der Geburt eines anderen Menschen, auch nicht gleichzusetzen mit der Geburt eines Großen der Weltgeschichte. Sei es die Geburt des Kaisers Augustus oder des Philosophen Kant oder des Dichterfürsten Goethe oder des Titanen Beethoven oder wen wir auch nennen mögen. Denn die Geburt Jesu ist nicht weniger als der Einbruch der Ewigkeit in die Zeit. Sage ich es präzise: Mit der Geburt Jesu ereignet sich die Menschwerdung Gottes. Die Heilige Schrift bezeugt dies mit den Worten: Und das Wort ward Fleisch. Was ist denn mit gemeint, das Wort? Die Heilige Schrift antwortet: Und Gott war das Wort. Das Wort ward Fleisch heißt also, liebe Hörer, Gott selbst erniedrigt sich in Fleisch und Blut. Gott wird Mensch in der Gestalt und Person Jesu Christi. Genau das ereignete sich in jener hochheiligen Nacht, der wir in diesen Tagen entgegengehen. Nun kann man heute öfter den Einwand hören: Das ist nicht möglich. Aber bitte, warum soll das denn nicht möglich sein? Das soll der moderne Mensch nicht verstehen können. Aber warum denn nicht? Hören Sie bitte: Wo die Grenze meines Verstehens liegt, muss noch lange nicht die Grenze der Wirklichkeit liegen. Wo die Grenze meines kleinen Horizontes liegt, liegt noch lange nicht die Grenze der Allmacht und der Möglichkeiten Gottes. Zum Wesen Gottes gehört, dass er ohne Grenzen ist. Aber heute ist es ja weithin so: Viele glauben eher an die Vergottung des Menschen als an die Menschwerdung Gottes. Ich kann nur sagen, welch eine komische Verdrehung. Dabei sollten wir bedenken, liebe Hörerinnen und Hörer: Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist kein geschichtliches Zufallsereignis. denn mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus erfüllen sich viele alttestamentliche Prophezeiungen. Nenne ich nur diese eine. Und du, Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Liebe Hörer, diese alttestamentliche Verheißung ging mit der Menschwerdung Christi in Erfüllung. Und das Wort ward Fleisch. Das heißt, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun die wichtige Frage. Was bedeutet die Menschwerdung Jesu für die Weltgeschichte, für Sie und mich? Was hängt daran? Bitte, schauen Sie auf das Leben dieses Jesus. Kein Leben war von solch gewaltiger und bleibender Einwirkung auf die Entwicklung der Menschheit wie das Leben und Wirken Christi. Er hat zwar keine Schlachten geschlagen mit dem Schwert, aber die größten Schlachten in den Herzen von Millionen und Abermillionen Menschen. Er hat kein Reich von dieser Welt errichtet, aber ein Reich, das die Mächtigen dieser Welt nicht durch Kanonen zu beseitigen vermögen. Denken Sie an die Länder, in denen Christen verfolgt werden. Denken Sie daran, wie gerade in Ihnen, in diesen Ländern, die Gemeinde Jesu unentwegt wächst. Er hat auch kein stolzes Gedankengebäude menschlicher, weltlicher Weisheit geschaffen. Aber er hat die Menschen eingeladen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Liebe Hörer, was bedeutet die Menschwerdung Jesu für uns? Was hängt daran? Antwort. Mit seinem Kommen in diese Welt hat er uns allen das Urbild wahren Menschentums gegeben. An Jesus kann sich nun alles Menschsein orientieren. Denken Sie zum Beispiel an seine ausgelebte Liebe bis hin zur Feindesliebe, bis hin zum Fürbittegebet für diejenigen, die ihn ans Kreuz schlugen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hatte Jesus gebetet. Jesus Christus hat mit seinem Kommen in diese Welt einen Strom der Liebe in Gang gesetzt, wie kein anderer vor ihm und nach ihm. Überall, wo Menschenherzen sich diesem Jesus Christus öffneten, stellte er sie unter seinen Ruf. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Liebe Hörer, ich mache einen Besuch in Bethel bei Bielefeld. Ich gehe durch dieses Dorf der Nächstenliebe von Haus zu Haus. Ich sehe Diakonissen, ich spreche mit dieser und jener. Ich muss denken, jede Diakonisse hier, aber auch jede Nonne, sie beide, ob hier, ob in Kaiserswerth, ob in Gunzenhausen, in Velbert, in Neuendettelsau in Bayern oder ob auf St. Chrischoner in der Schweiz, sie alle sind ergriffen von der Liebe Jesu. Jede Einzelne legt dafür Zeugnis ab, dass der Liebe zu Jesus die Liebe zu Menschen folgt. Zu folgen hat aber nicht nur die Liebe zum Gesunden und Starken, sondern auch und gerade die Liebe zum Zurückgesetzten, zum Kranken, zum Krüppel, zum Schwachen, zum Entrechteten, zum Ausgebeuteten und Ausgestoßenen. Gerade in Indien konnte ich mich auf den Leprastationen davon überzeugen, wie unsere Schwestern zusammen mit ihren indischen Mitschwestern sich zur Liebe gegenüber diesen Gezeichneten gerufen wussten. Liebe Hörer, zu folgen hat aus der Liebe zu Christus auch unsere Liebe zu den verfeindeten, lasse es mich ganz praktisch sagen, zu den verfeindeten Juden und Arabern. Daraus hat zu folgen die Liebe zu unseren schwarzen und braunen Brüdern. Bitte, stellen Sie sich eine Welt vor, in der es Christus nicht gegeben hätte. Ich kann nur sagen, fürchterlich. Ich verstehe, wenn ein bekannter Schriftsteller unserer Tage sagt, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für sie, Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Der Schriftsteller sagt, ich glaube an Christus. Werte Hörer, der Liebestrom der Jahrhunderte hat seine Quelle in Bethlehem. In diesem Notquartier ereignete es sich, und das Wort ward Fleisch, Gott wurde Mensch. Zu diesem Urbild wahren Menschentums möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Denn daran hängt die Weltgeschichte, daran hängt Ihr und mein Leben. Zu diesem Jesus Christus können wir unsere Zeitgenossen, besonders unsere Jugend, gar nicht genug einladen. Und dies umso mehr, wenn wir Folgendes bedenken. Wie haben wir Menschen die Liebe Jesu und seine Menschwerdung im Stall von Bethlehem gelohnt? Antwort: Mit dem Kreuz von Golgatha. Damit stehen wir beim zweiten Ereignis, der Opfertod Christi. Liebe Hörer, Gottes Wort berichtet über Golgatha, allda kreuzigten sie ihn. Dieser Opfertod Jesu ist auch nicht irgendein Tod, sondern ein von Jesus Christus bewusst freiwillig auf sich genommener Tod, ein Tod der Hingabe und Sühne. Jesus sagt, ich gebe mein Leben zur Erlösung. Dort am Kreuz blutete sich Jesus zu Tode, aus Liebe zu ihnen und allen Menschen. Dort am Kreuz warf er sich in den Staub dieser Welt aus Liebe zu ihnen und allen Menschen. Und wir? Es war die Faust der ganzen Menschheit, die ihm ins Gesicht schlug. Wir alle haben ihn mit dem Hammer ans Kreuz genagelt. Zu mir sagte jemand, ich weiß nicht, was Sie wollen. Der Mensch ist doch gut. Vielleicht sagen Sie das auch, liebe Hörer. Oder andere sagen es zu ihm. Ich habe darauf geantwortet, gewiss, es gibt viel Gutsein. Aber wenn Sie wissen wollen, wie der Mensch in seiner Tiefe ist, ohne gesellschaftliche Schminke, bitte, dann gehen Sie zum Kreuz auf Golgatha. Dort kann Ihnen aufgehen, was Sünde ist, diese offene oder versteckte Rebellion gegen Gott und die ewige Liebe. Liebe Hörer, die eigentliche Sünde besteht darin, wenn Menschen sagen, wir wollen nicht, dass dieser, nämlich Jesus Christus, über uns regiere. Hier, in diesem Stolz, in dieser Herrschaftsverweigerung, hierin liegt die tiefste Ursache auch für den Rüstungswahnsinn, auch für die soziale Ungerechtigkeit, die wir eingangs erwähnten. Aber hierin liegt auch die Ursache für all den Egoismus um uns und in uns selbst. All diese Sünde kostete Jesus das Leben. So steht neben der Krippe das Kreuz. So steht aber auch die Frage im Raum, was wollen Sie tun mit diesem Jesus, dem Gekreuzigten? Werden Sie sich bitte darüber klar, durch den freiwilligen Opfertod möchte Jesus Christus Sie, mich und die Menschheit von der Macht der Sünde erlösen und Sie und mich und die Menschen mit Gott versöhnen. Liebe Hörer, Frage. Was bedeuten nun Menschwerdung und Opfertod Christi für Sie? Was hängt daran für Ihr Leben? Sie bedeuten, dass Sie nun von Krippe und Kreuz als ein erneuerter und als ein versöhnter Mensch hineingehen dürfen in Ihren Lebenskreis. Dieser Jesus Christus will mit Ihnen gehen, in Ihre Familie, in Ihre Fabrik, in Ihr Büro, in Ihre Schule. Dort möchte er Ihnen und mir Mut machen, etwas von der Art seiner Liebe auszuleben. Einer Liebe, nach der sich offen oder geheim so gut wie alle sehnen. Mehr Güte, mehr Verstehen, mehr Zuspruch, mehr Vergeben, mehr Friede. Ich frage Sie, wer wünscht es sich nicht? Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht mir dienen zu lassen, sondern selber zu dienen. Liebe Hörer, diese Gesinnung brauchen wir. Wenn jeder an seinem Teil dem Nächsten dient, dann ist die Welt voller Gottesdienst. Liebe Hörer, Menschwerdung und Opfertod Jesu, was hängt daran für Sie, für mich, für die Menschen insgesamt? Antwort: Dass wir in Wahrheit Menschen werden dürfen nach dem Willen Jesu Christi. Gottes Wort sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dann erfüllt sich das Gesetz dienender Liebe. Frage, hängt daran nicht unser Leben? Hängt daran nicht das Zusammenleben? An Menschwerdung und Opfertod Jesu hängt die große Chance zur Erneuerung unseres Lebens und damit hängt daran die Verwirklichung gottgewollten Menschseins. Dazu möchte ich Sie von ganzem Herzen einladen.
Freut euch mit uns, denn wir wissen, unser Herr ist groß. Alles, was er hatte, ließ er unser Schwingend los. Er war Gott in allem gleich, herrlich, mächtig, ewig reich. Alles gab er.
Gehen wir einen wesentlichen Schritt weiter. Von Krippe und Kreuz her dürfen Sie aber nicht nur in Ihren normalen Lebenskreis gehen, sondern auch in die Krankenhäuser und Sterbezimmer, ja, gerade dorthin. Denn gerade angesichts des Todes brauchen Nachfolger Christi nicht verlegen zu verstummen. Warum nicht? Und nun nenne ich Ihnen das dritte Ereignis, das in seiner Bedeutung erst recht alle Ereignisse der Weltgeschichte überragt. Ich meine drittens die Auferstehung Jesu von den Toten. Liebe Hörer, das Wort Gottes bezeugt uns dieses revolutionärste Ereignis der gesamten Weltgeschichte. Es bezeugt uns dies unter anderem mit den 5 lapidaren Worten. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Hörer, diese Tatsache gibt den Nachfolgern Christi eine unbestreitbare Überlegenheit. Denn wer zu den letzten Fragen von Tod und Ewigkeit etwas zu sagen hat, der kann auch etwas zu den vorletzten Fragen sagen. Wer aber an Sterbebetten und Gräbern verstummen muss, dem fehlt das Eigentliche und das Letzte. Und nun vergegenwärtigen Sie sich bitte, zu dieser Überlegenheit gegenüber Krankheit und Tod lädt der Herr Jesus Christus Sie ganz persönlich ein. Er sagt, im Blick auf Sie, im Blick auf mich und die Menschen, suchet mich, so werdet ihr leben. Liebe Hörer, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Diese fünf Worte stecken voller Dynamit. Sie sind geladen mit einer schier erregenden Folgerung. Diese Worte beinhalten nicht weniger als die größte Revolution in der Weltgeschichte. Ein Atheist hat dies erkannt. Er sagte zu einem Christen, wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann liegen wir allerdings falsch. Dieser Atheist hatte das Herzstück des Evangeliums erfasst. Liebe Hörer, Frage: Worin liegt denn die Bedeutung der Auferstehung für Sie, für mich, für die Menschen? Antwort: Durch die Auferstehung Jesu hat Christus den Tod grundsätzlich und ein für allemal entmachtet. Dieser Auferstehung Jesu kommt eine exemplarische Bedeutung für die gesamte Menschheit zu. Exemplarisch, das heißt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Exemplarisch, das heißt, die Herrschaftsgewalt des Todes ist grundsätzlich gebrochen. Denn die Auferstehung Jesu hat eine Kettenreaktion. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Liebe Hörer, das Ereignis der Auferstehung Jesu widerlegt diejenigen Weltanschauungen und Ideologien, die im Gestrüpp der Diesseitigkeit stecken bleiben und die erklären, mit dem Tode sei alles aus. Liebe Hörer, wer zweifelt, ob es ein Leben nach dem Tode gibt, der schaue auf Jesus und seine Auferstehung. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Hierin liegt Trost und Zuversicht. Allerdings habe ich keine billige Gnade anzubieten. Darum muss ich hinzufügen, Trost und Zuversicht gilt für diejenigen, die der Aufforderung Jesu gefolgt sind, suchet mich, so werdet ihr leben. Liebe Hörer, darf ich Ihnen ganz praktisch aus dem Leben berichten, wie Trost und Zuversicht sich verwirklichen? Meine Mutter bekam einen Schwindelanfall. Wir waren besorgt um sie. Aber sie tröstet uns und sagt unter anderem, ich bin 87 Jahre alt. Die meisten werden nicht so alt. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Dann fügt sie das Bibelwort hinzu, alle eure Sorge werfet auf ihn. Liebe Hörer, aber es gibt nicht nur Trost und Zuversicht im Alter, sondern auch in jungen Jahren. Wir standen mit unserer großen Zelthalle im Raum Gießen. Unter den Hörern befand sich eine 22-jährige ledige Frau aus der DDR. Sie konnte deshalb unter uns sein, weil sie krebskrank war. Die Ärzte hatten ihr vor fast 2 Jahren noch 2 Jahre Lebenszeit gegeben. Sie gab uns ein Zeugnis, das uns alle tief bewegt hat. Sie sagte, auch in meiner schweren Krankheit weiß ich mich von der Liebe Jesu getragen und mit ihm verbunden. Ich gehe voller Zuversicht zu meinem Herrn und in sein himmlisches Reich. Liebe Hörer, wie müssen hier alle diejenigen verstummen, die nicht um Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland wissen. Ich hätte ihnen gewünscht, mit dieser 22-jährigen Todeskandidatin sprechen zu können, wie ich es durfte. Solch eine Überlegenheit, ich war tief bewegt. Und sie sagte, das ist der Herr Jesus. Liebe Hörer und Hörerin, Trost und Zuversicht durch Christus gibt es aber nicht nur bei Alten und Jungen, sondern auch beim gelehrtesten Akademiker wie beim Schwachbegabtesten, wenn sie um die Lebensverbindung mit Jesus wissen. Kurz vor seinem Tod wünschte sich der bekannte Gelehrte Emil Brunner in Zürich das Lied »Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.« Liebe Hörer, wie arm, wie jämmerlich arm ist doch derjenige, der nach dem Motto lebt, mach dir das Leben schön, kein Jenseits gibt, kein Wiedersehen. Dieser Betreffende macht sich nicht nur arm, sondern er betrügt sich auch selbst. Denn Gottes Wort sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Mensch ist für die Ewigkeit bestimmt, so oder so. Die Tatsache der Auferstehung Jesu bleibt. Ich lebe. Es bleibt auch die große Zusage, ihr sollt auch leben. Aber es bleibt auch die entscheidende Bedingung, suchet mich, so werdet ihr leben. Die Frage steht also im Raum, sind Sie dazu bereit? Jesus Christus lädt Sie und alle Menschen ein. Komm und folge mir nach. Ich frage Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Ehre und Gewissen, wissen Sie einen besseren? Ich weiß keinen. An Jesus Christus hängt wahrhaftig die Weltgeschichte, hängt ihre Zeit und Ewigkeit. Ich darf Ihnen bezeugen, ich habe mich diesem Jesus Christus verschrieben. Und Millionen vor mir und Millionen neben mir, sie alle bezeugen, Jesus Christus ist die rettende Medizin für eine todkranke Welt und Menschheit. An ihm hängt alles. Und darum bitte, machen Sie Jesus Christus zum Herzstück Ihres Lebens. Sie werden es nie bereuen. Im Gegenteil, durch Jesus Christus bekommt Ihr Leben das tragende Fundament und das lohnende Ziel. Das macht Sie froh und gewiss.